Das ist erstmal sehr kurios in Garz, da ich ja mit 74% als Bürgermeister gewählt wurde und offen für erneuerbare Energien und ganz viele andere Themen stehe. Zeitgleich hat die AfD bei der Bundestagswahl zum Beispiel letztes Jahr 54% der Zweitstimmen in Garz geholt. Also da ist ja offensichtlich ein anderes Denken in den Ebenen, um es mal produktiv auszudrücken.
Deutschland schaut auf ein schwieriges Wahljahr. In Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern liegt die AfD in Umfragen weit vorn. In Berlin ist das Parteiensystem ebenfalls in Bewegung. Warum verlieren die etablierten Parteien so viele Menschen und wie gewinnt man Vertrauen zurück? Unser heutiger Gast sucht die Antworten nicht in Parteizentralen, sondern vor Ort. Luca Pivoda ist 26 Jahre alt, ehrenamtlicher Bürgermeister von Garz an der Oder und einer der jüngsten Bürgermeister Deutschlands. Er kommt aus einer SPD-Familie, hat aber früh eine eigene Partei mitgegründet. Garz ist eine kleine Stadt mit großen Problemen. Es gibt wenig Geld, eine starke Überalterung und trotzdem versucht Pivoda dort, Menschen wieder ins Machen zu bringen. Mit Bürgerbeteiligung, Kultur, erneuerbaren Energien und einer Politik, die weniger über Lager spricht als über konkrete Lösungen. Kann so etwas ein Gegenmittel gegen Politikverdrossenheit sein? Und was sagt seine Erfahrung über den Zustand unserer Demokratie? Darüber sprechen wir jetzt mit Luca Pivoda. Schön, dass Sie hier sind. Hallo.
Hallo, danke für die Einladung.
Neben mir sitzt außerdem T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Hallo Florian.
Hallo, ich freue mich auf das Gespräch.
Mein Name ist Nicole Fuchs-Wiecher. Starten wir rein in diese heutige Folge. Herr Pivoda, bevor wir über Umfragen, die AfD und die Brandmauer sprechen, möchte ich einmal mit Garz anfangen. Warum geht ein so junger Mensch zurück in so eine kleine Stadt, aus der ja eher viele weg wollen als hin?
Garz ist Heimat für mich. Ich kenne da jeden Menschen, jeden Stein und bin dort aufgewachsen. Meine Familie wohnt dort seit mehreren Generationen. Mit 15 Jahren war ich ja erstmals bei einer SPD-Parteiveranstaltung, wurde auch ziemlich schnell politisiert dort in der Region, bin dann aber auch genau zum Studium weggegangen, bin dann aber wiedergekommen, weil ich eben einfach ganz simpel beschrieben die Abwärtsspirale der Stadt gemerkt habe. Ich habe gemerkt, dass von den 2500 Einwohnern eben jeder zweite Einwohner über 65 Jahre alt ist, wie auch schon angeklungen, und einfach gar nicht mehr hinterfragt wurde, dass in 10, 20 Jahren die Schule nicht mehr da ist oder die Kita nicht mehr da ist, sondern alle haben sich damit abgefunden. Und diese ganzen Denkmuster zu durchbrechen und zu sagen, wir haben doch trotzdem noch eine Chance, die Region weiterzuentwickeln und auch ganz viele Dinge neu zu entdecken und Potenziale zu wecken, das hat mich irgendwie angestoßen und ich wollte es einfach nicht so stehen lassen, weil ich bin da aufgewachsen, will da im besten Fall noch 50, 60, 70 Jahre leben und will da was verändern.
Jetzt haben Sie schon gesagt, Sie wurden in eine SPD-Familie reingeboren, wurden da also früh sozialisiert. Dann haben Sie mit Freunden die Freie Parlamentarische Allianz, kurz FPA, gegründet. Was hat Sie an diesen klassischen Parteistrukturen so gestört, dass Sie gesagt haben, ich mache jetzt eine ganz eigene Partei, und was ist auch anders in Ihrer Partei als in den etablierten Parteien?
Ich habe wirklich alles probiert. Also ich war bei der SPD dabei, habe erstmal keine Jusos gesehen. Also es gab keinen Juso-Kreisverband bei uns, was mich schon mal sehr gestört hat, wenn man einfach keine jungen Menschen hat, mit denen man reden kann, sondern 60, 70-jährige Menschen bei den Parteiveranstaltungen waren. Die sind auch spannend, ohne Frage, aber es ist eben eine andere Lebensrealität als die eines 15-Jährigen. Deshalb habe ich 2 Jahre probiert, Fuß zu fassen in der SPD. Ich war auch im Praktikum bei einem SPD-Bundestagsabgeordneten. Ich war in den klassischen Fußgängerzonen dabei bei Wahlkampfständen und habe mich überall ausprobiert, aber habe irgendwie gemerkt, dass man einerseits mit den Ideen nicht vordringt, die man so als junger Mensch hat, andererseits auch nicht wirklich gehört wird oder das Gefühl hat, dass da irgendwie was Dynamisches ist, wo man ansetzen kann. Und dann war für mich klar, als ich zum Studium gegangen bin, ganz viele andere junge Menschen getroffen habe, die auch politisch heimatlos waren. Wir müssen irgendwie selbst was aufbauen und haben das wirklich so ein bisschen im Scherz gestartet. Also wir haben uns unter anderem am 16. Juni 2018 gegründet. Das ist der Geburtstag von Jürgen Klopp, weil ich großer Dortmund-Fan bin und man braucht einen Anlass und ein Gründungsdatum. Deshalb haben wir das gewählt und haben so erstmal gedacht, ja, wir gründen das jetzt, und man sieht sich natürlich in 3 Jahren im Bundestag und sonst was, und haben dann einfach mal angefangen, haben die ersten kommunalen Erfolge gehabt, sind dann aber 2021 krachend bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern gescheitert, weil wir dachten, jetzt geht's schnell nach oben weiter, und haben da wirklich gelernt, man muss von der Kommune an, also von klein auf quasi Stück für Stück das System reformieren. Und da sind wir jetzt beide, deshalb bin ich auch bewusst in die kommunale Ebene gegangen, weil ich erkannt habe, man muss klein anfangen und sich Stück für Stück aufbauen.
Und da setzen Sie ja viel auf Bürgerbeteiligung, auf Kultur, Ehrenamt, aber auch auf Social Media. Was würden Sie sagen, was ist davon wirklich ja politisch wirksam und was ist eher Symbolik?
Kommunalpolitik ist wie jede Ebene der Politik eine Kombination aus Symbolpolitik oder Identitätspolitik, aber eben auch dem konkreten Machen. Und ich probiere, die traditionsbewussten Garzer dahingehend einfach wertzuschätzen oder auch zu repräsentieren, indem ich die ganzen Traditionen, die über Jahre gelebt wurden, auch einfach weiterlebe und als junger Mensch auch Teil davon bin. Das ist das klassische Sommer- und Blumenfest, was wir wiederbelebt haben. Das sind die 150-jährigen Jubiläen von Feuerwehr oder auch von Sportvereinen und sonst wie, die wir gebührend feiern, zeitgleich müssen, also es darf kein Selbstzweck werden und man darf sich nicht zu Tode ritualisieren. Deshalb müssen wir immer moderne Elemente hinzufügen. Und das mache ich mit ganz viel Bürgerbeteiligungsformaten. Sei es eine Bürgersprechstunde, jeden zweiten Montag digitale Wochenberichte, die ich jeden Sonntag aufnehme, damit die Menschen verstehen, was ein Bürgermeister die ganze Woche macht und für Termine hat. Da wird auch dieser Podcast drin vorkommen. Genau, so sind einfach, glaube ich, die, oder man muss die Kombination wählen aus dem Traditionellen und dem Modernen, um wirklich auch seinen eigenen Stempel hinterlassen zu können.
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja auch Bürgerbeteiligung die Rede von, wir reparieren alte Bänke, wir machen Beete selber. Florian, wenn jetzt Bürger vor Ort selber zum Beispiel die Grünflächen pflegen, Bänke reparieren oder Kultur organisieren, würdest du sagen, ist das gelebte Demokratie oder fast auch ein Armutszeugnis für einen Staat, der solche Orte zu lange allein gelassen hat?
Naja, erst einmal ist es Engagement und Teilhabe. Demokratie klingt immer so groß und man denkt erstmal an ein Parlament oder dann auch eine Regierung, die von einem Parlament gewählt wird und dann mit großen Gesetzen um die Ecke kommt. Demokratie beginnt in Wahrheit ja beim Kleinen. Sie beginnt bei mir vor der Haustür und so wie Sie es jetzt geschildert haben, eben damit, dass sich möglichst viele Menschen einbringen und engagieren. Man kann Demokratie nicht Politikern und Politikerinnen überlassen, sonst stirbt das Gemeinwesen irgendwann. Und das sehen wir an vielen Stellen in Deutschland, dass es dann eben kein echtes gesellschaftliches Leben mehr gibt, dass Vereine veröden, dass ja öffentliche Plätze veröden, dass Schulen irgendwann quasi nur noch so funktionieren, man geht da hin und man geht da weg. Das reicht aber nicht, um eine lebendige Bürgergesellschaft aufrechtzuerhalten, aus der irgendwann dann eben auch Parlamentarier entwachsen können.
Kann ich kurz einhaken, weil genau sehr das gerne. Sehe ich auch so, das probiere ich auch immer wieder Landes- und Bundespolitikern zu erklären, dass ein Großteil der Menschen die Handlungsfähigkeit von Demokratie nicht nach bundespolitischen Themen bewertet, sondern wirklich danach, wird die Straße vor meiner Haustür endlich mal gemacht, die seit 10 Jahren baufällig ist, oder hat die Stadt noch genug Geld für Kulturveranstaltungen oder wird da schon wieder irgendwo eingespart? Also danach bewerten wirklich die Menschen, ob die Demokratie funktioniert. Deshalb muss man den Menschen, die die Demokratie vor Ort retten, um es mal ein bisschen pathetisch zu machen, nämlich den Bürgermeistern, Gemeindevertretern, Vereinsvorsitzenden, viel mehr finanzielle und auch organisatorische Möglichkeiten geben, diese Aufgabe überhaupt wahrnehmen zu können.
Ich glaube, dazu muss man wirklich auch erklären, dass es eine Entwicklung gibt hierzulande, die wirklich hochproblematisch ist. Dass nämlich immer mehr Aufgaben von der ersten Ebene im Staat, also vom Deutschen Bundestag, an die Länder und von den Ländern an die Kommunen delegiert werden, die sich dann darum kümmern sollen und die das dann auch bezahlen sollen. Und das hat zur Folge, dass viele Kommunen in Deutschland hoch verschuldet sind oder sich eben mit leeren Kassen dann gar nicht mehr um die drängenden Probleme kümmern müssen, weil sie dann schon auf die notwendigsten Dinge, wie zum Beispiel den Unterhalt einer Kita oder die Versorgung der Bürgergeldempfänger oder manches mehr, so viele Mittel und Einsatz und Zeit verwenden müssen, dass dann eben gar keine Zeit mehr bleibt, um sich für die Verschönerung des öffentlichen Raumes einzusetzen oder für das neue Freibad oder das alte Freibad, was renoviert werden müsste, oder die Veranstaltung im Seniorenheim oder manches mehr. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen banal, aber ich bin dabei, wenn das nicht mehr gegeben ist, dann erleben das sehr viele Menschen im Land so, als hier funktioniert ja nichts mehr. Und dann verbindet man das, dieses Gefühl aus dem unmittelbaren persönlichen Alltag mit den großen Fragen, wie die Bahn fährt ja nicht mehr und der Staat ist überschuldet und dann ist irgendwie am Horizont Krieg und so. Und so entsteht, glaube ich, ein ganz großes Gefühl des Frustes, und Frust lähmt. Frust ist ja nicht produktiv, und das ist hochproblematisch, und das kann man eigentlich überall im Land feststellen.
Kommen wir zu dem Thema, das über diesem Wahljahr 2026 liegt. Das ist die AfD. In vielen ostdeutschen Regionen ist sie längst nicht mehr Protest am Rand, sondern sehr stark in der Mitte des politischen Alltags angekommen. Herr Pivoda, Sie werden manchmal als eine Art Gegenmodell zur AfD beschrieben. Gleichzeitig sagen Sie selbst, Sie sind nicht angetreten, um die AfD zu besiegen, sondern um konkret etwas für Garz zu gestalten. Wenn Sie jetzt vor Ort mit Menschen sprechen, die die AfD wählen, gewählt haben oder darüber nachdenken, was hören Sie da? Ist das Wut? Ist das Enttäuschung? Ist das Frust, was Florian Harms gerade sagte? Oder ist das von allem irgendwie ein bisschen?
Das stimmt, das ist erstmal sehr kurios in Garz, da ich ja mit 74% als Bürgermeister gewählt wurde und offen für erneuerbare Energien und ganz viele andere Themen stehe. Zeitgleich hat die AfD bei der Bundestagswahl zum Beispiel letztes Jahr 54% der Zweitstimmen in Garz geholt. Also da ist ja offensichtlich ein anderes Denken in den Ebenen, um es mal produktiv auszudrücken. Und ich erkenne schon, also den Weg, den ich gewählt habe, ist eben, dass man entweder in die Kulturkampfebene geht und offen die AfD angreift und eben probiert, wirklich diese Kulturkampfebene zu führen. Dann hätte ich aber 2/3 des Sportvereins, 1/3 der Feuerwehr gegen mich, weil eben die alle AfD-Wähler oder sogar Mitglieder sind. Oder ich probiere eben einen sachlichen Umgang mit der AfD, so schwer es auch manchmal emotional fällt, aber man kann die AfD wirklich bei den Fakten viel einfacher besiegen und nicht mit der üblichen Brandmauermethode kommen, meines Erachtens, weil das ja genau die Opferrolle der AfD einfach nur stärkt, indem man sie nicht zu Argumenten zwingen muss, sondern sie können sich ja daran ausruhen, dass sie von keiner anderen Partei angesprochen werden. Das heißt ja nicht, dass man mit denen koaliert, aber man muss die im demokratischen Wettbewerb dahingehend zumindest herausfordern, dass sie endlich mal konkrete Lösungen präsentieren müssen. Da können sie 10 Jahre sich bislang auf diesem Feld ausruhen und einfach nur die Protestwelle mitnehmen. Und das, glaube ich, wenn wir diese Art des Umgangs schaffen, sind auch bei ostdeutschen Landtagswahlen ganz andere Ergebnisse möglich, weil man dann wirklich sieht, was die AfD eigentlich ausmacht.
Florian, würdest du sagen, das ist ein überzeugender Ansatz oder besteht genau darin auch die Gefahr, dass die AfD normalisiert wird?
Nein, mir leuchtet dieser Ansatz sehr ein, denn wir haben ja gesehen, dass de facto das Modell der Brandmauer gescheitert ist. Die AfD wird stärker und stärker und auch aus der Union, CDU und CSU, kommen immer mehr Stimmen, die sagen, naja, vielleicht müsste man doch mal irgendwie. Ich bin dabei, wenn Sie sagen, man muss die AfD inhaltlich stellen. Heißt aber, man muss wirklich über konkrete Punkte sprechen. Also jetzt nur mal plakativ gesagt, die AfD setzt sich ein für 70% Rente. Also 70% vom letzten Gehalt. Das geht nicht. Das führt den deutschen Staatshaushalt so in die Krise, dass wir komplett manövrierunfähig werden. Die AfD setzt sich ein für einen EU-Austritt Deutschlands. Dann können wir hierzulande einpacken. Das würde unser gesamtes Wirtschaftsmodell komplett schreddern. Und das würde jede einzelne Bürgerin und jeder einzelne Bürger merken. Die AfD trommelt für Remigration. Abgesehen davon, dass das juristisch an vielen Stellen überhaupt nicht vereinbar ist, auch nicht mit unserem Grundgesetz vereinbar ist, löst das auch nicht das Problem, das ja dadurch entsteht, dass man ja zum einen natürlich ein Problem hat mit irregulärer Einwanderung, auf der anderen Seite aber Fachkräfte braucht. Und das müssen wir beides zusammenkriegen. Das ist schwer genug, aber es ist eben nicht damit getan, einfach nur zu sagen, überspitzt formuliert, Ausländer raus. Und das letzte Absurde, was man jetzt von der AfD gehört hat, dass sie sich für die Abschaffung der Schulpflicht einsetzt. Also da gehen bei mir alle Lichter aus, ehrlich gesagt. Also wenn wir hierzulande ein echtes Problem haben, dann ist es in der Bildung und in der Bildungspolitik. Da müssen wir mehr für tun, nicht weniger. Ich glaube, auf solchen Themen muss man die AfD stellen und eben zeigen, dass das Kokolores ist, was die da fordern.
Lassen Sie uns noch einmal aus Garz herauszoomen. Zum Beispiel auf Sachsen-Anhalt oder Mecklenburg-Vorpommern. Dort könnte die AfD stärkste Kraft werden, vielleicht sogar mit sehr großem Abstand. Wo ziehen Sie da die Grenze, Herr Piwoda? Mit AfD-Wählern reden, klar, aber gilt das auch für AfD-Abgeordnete, für sachliche Abstimmungen im Landtag, für eine Form von Zusammenarbeit, wenn sonst keine Mehrheiten möglich sind? Was wäre für Sie demokratischer Pragmatismus und wo beginnt vielleicht auch eine gefährliche Normalisierung?
Erst einmal muss man trennen, finde ich, zwischen dem normalen Umgang zwischen Menschen und auch der politischen Zusammenarbeit. Ich finde das immer sehr problematisch, wenn einzelne Abgeordnete den AfD-Abgeordneten nicht die Hand geben wollen oder nicht miteinander gesprochen wird. Das finde ich sehr irritierend und befremdlich, ehrlich gesagt, weil sich Grundformen des Anstandes auch in der Politik bewähren sollten, egal wie man politisch zueinander steht. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich, dass man jetzt, wenn man die beiden konkreten Landtagswahlen nimmt, natürlich mit Sachsen-Anhalt einen sehr radikalen Landesverband hat, währenddessen in Mecklenburg-Vorpommern auch eigentlich eine Radikalität vorhanden ist, aber dass er so als Schwiegersohn-Image ja gebrandet wird und nach außen kommuniziert wird. Deshalb sind es zwei sehr unterschiedliche Beispiele. Ich würde aber schon sagen, auch da kriegt man es hin, wenn man in der Landesebene eben diese ganzen Fallbeispiele aufzählt, die Sie auch gerade genannt haben, das aber verbindet mit einer emotionalen Botschaft. Also man kann nicht nur Fakten aufzählen, sondern man muss den Menschen auch wirklich klar machen, das und das kriegt er aber durch uns geboten und eine eigene Perspektive liefern. Dann muss man gar nicht so viel mit der AfD reden, weil man will ja für sich selbst stehen. Man muss sich auch seinen eigenen Wahlkampf nicht immer an der AfD orientieren lassen, sondern man hat genug eigene Themen, die man setzen kann. Wenn man diese Art des Umgangs wählt, dann ist das eigentlich gar nicht so ein großes Thema. Und da muss man auch nicht über die Drohkulisse AfD immer reden, weil viele Menschen, die verunsichert sind oder sowieso orientierungslos sind, die fühlen sich dadurch wie so ein Anti-Effekt nur noch mehr bestätigt, dass sie jetzt mal die AfD wählen, damit es einmal so richtig kracht und auch so eine gewisse Freude vielleicht an der Systemzerstörung haben, weil das System für sie nicht mehr vorteilhaft ist. Deshalb muss man da probieren, diese Menschen bewusst da hinauszuholen und auch wieder eine Perspektive zu bieten.
Und doch auch zu zeigen, was andernorts passiert ist, wenn man genau. Das System zerschlägt. Also siehe Amerika mit Donald Trump, Chaospolitik, siehe Großbritannien mit dem Brexit und allem, was daraus erfolgt ist, jetzt bald dem siebten Premier. Das ist die Folge populistischer Politik. Deshalb kann man wirklich nur davor warnen, radikale Parteien zu wählen, die das System angreifen. Und das tun viele Funktionäre in der AfD eben sehr wohl. Das tun sie durch Äußerungen, das tun sie durch Netzwerke, das tun sie durch ihre Initiativen für Gesetze und vieles mehr. Offen gestanden finde ich diese Frage total spannend. Redet man jetzt mit AfD-Anhängern und redet man auch mit AfD-Abgeordneten? Und wie redet man mit denen? Ich bin bei Ihnen, wenn es darum geht, mit AfD-Anhängern zu sprechen. Die haben wir hier auch schon im Podcast gehabt. Bei vielen AfD-Abgeordneten habe ich den Eindruck, da geht es gar nicht mehr um eine produktive Auseinandersetzung. Da geht es wirklich nur noch um Propaganda, um die eigene Botschaft irgendwie durchzukriegen und um das Gegenüber immer bloßzustellen und irgendwie zu entlarven und dann durch einen kleinen Videoschnipsel auf TikTok oder sonst wo anzuprangern. Das ist destruktiv in einem Maße, dass unsere Demokratie nicht mehr zuträglich ist. Und da verstehe ich dann schon jede und jeden aus den anderen Parteien, die sagen, mit denen kann ich mich gar nicht mehr unterhalten.
Da habe ich auch ein konkretes Beispiel aus der Praxis, weil wir in Garz bei uns das Rathaus als Begegnungsort umgebaut haben. Also es sind 40 Räume auf 6 Etagen, größtenteils ungenutzt, weil die Verwaltung in einem anderen Gebäude sitzt. Lange Geschichte. Auf jeden Fall haben wir da Räume für Kinder und Jugendliche geschaffen, eine Kinderdisco eingerichtet, einen Billardraum geschaffen, alles Mögliche. Und im Foyer des Rathauses steht der Spruch, Mut macht Mut, weil Mut eben die zentrale DNA des Garzer Weges, wie wir den Aufbruch bei uns gestalten, ist. Und der Spruch ist eben von Friedrich Schorlemmer. Und daraus hat die AfD ein großes Ding gemacht mit, wir machen linke Parteipolitik im Rathaus, obwohl Schorlemmer jetzt nicht unbedingt der typische Parteilinke ist, um es mal so zu sagen. Das war der AfD natürlich komplett egal, das ist ja nur bestätigend, was die ausgeführt haben. Ich habe da auch einmal probiert zumindest, darauf zu reagieren oder zu erklären, die Hintergründe sind das nicht und kein Garz hat sich bisher darüber beschwert, außer ihr, die jetzt irgendwie von der Flanke kommt, was gar keinen Sinn macht. Aber da habe ich dann auch gelernt, also bis zu einem gewissen Grad kann man denn mit AfD-Land sprechen, aber wenn das einfach so eine Art des Niveaus ist, dann ziehe ich mich da auch zurück und habe keine Lust drauf. Und die Menschen sind ja auch nicht doof, das muss man auch immer dazu sagen. Die merken ja, ob ein Diskurs gerade ehrlich geführt wird und aufrichtig geführt wird und welche Person man da vertrauen kann. Da setze ich immer noch auch auf die Vernunft der Menschen.
Schauen wir nochmal auf den Alltag in der Kommunalpolitik. Sie haben mal sinngemäß gesagt, wir verwalten uns zu Tode. Wo erleben Sie das als Bürgermeister ganz konkret, dass sich der Staat selbst im Weg steht?
Wir haben nur eine halbe Stunde, ne? Deshalb war ich kurz. ganz praktische Beispiele. Wir haben seit inzwischen einem Jahr vor, eine Fußgängerzone bei uns am Oderufer zu schaffen. Der Mehrwert wird für alle gesehen. Da ist eine Eisdiele, da fahren immer noch Autos durch, da kommen Kinder aus der Eisdiele raus. Brandgefährlich, sehen alle. Seit 17 Jahren wurde probiert, diese Fußgängerzone immer mal in Abschnitten einzurichten. Hat nie geklappt. Jetzt sind wir seit einem Jahr mit einem neuen Ansatz dran. Der Landkreis muss zustimmen. Wir haben ein Gutachten machen müssen, wir haben alles Mögliche schreiben müssen, wir mussten neue Parkplätze ausweisen, ist ja auch alles richtig zum Teil, aber das hat wieder ein Jahr gedauert und die Menschen haben die Erwartungshaltung, wenn man in der Stadtverordnetenversammlung drüber spricht, dann kommt das auch irgendwann und da war, also ich kann da alle Verfahren aufzählen, die wir hatten, aber das ist einfach, wo man immer wieder im Alltag merkt, es klappt einfach nicht. Auch ein ehemaliges Schulgebäude, was wir auch zur Begegnungsstätte umgebaut haben, die brandenburgische Bauordnung sagt aus, dass wir das eigentlich so barrierefrei herrichten müssen und 500.000 Euro in die Hand nehmen müssten, die wir nicht haben. Also da sind auch wieder die Frage, ist das überhaupt noch alles an die Realität angekoppelt? Vielleicht ein Beispiel aus Baden-Württemberg gebracht. Baden-Württemberg hat jetzt ein kommunales Regelbefreiungsgesetz geschaffen, mit dem guten Willen versehen. Kommunen sollen von gewissen Landesgesetzen einfach befreit werden, weil sie nicht mehr umsetzbar sind. Finde ich einerseits gut, weil da wirklich der gute Wille ist, wir wollen die Kommunen entlasten. Andererseits ist es auch ein Armutszeugnis, weil ja wie so eine Art Paralleljustiz entsteht, wenn man sagt, wir kriegen die Landesgesetze nicht mehr eingefangen, die sind so verwirrend und komplex, wir kriegen das nicht mehr gestoppt, aber macht mal euer eigenes Ding. Deshalb blicke ich sehr bedenklich auf die große Politik, die probiert, Reformen zu machen, aber sich immer noch im Klein-Klein verhakt und auch einfach keine Ideen hat, um das jetzt mal am Beispiel Baden-Württemberg ganz konkret zu machen.
Florian, würdest du auch sagen, die Menschen erleben den Staat nicht mehr als derjenige, der die Probleme löst, sondern eher der, der es noch komplizierter macht?
An vielen Stellen ja. Ich glaube, wir haben uns in den vergangenen Jahrzehnten des Wohlstands überverregelt, will ich es mal nennen. Und das haben wir gemacht, weil jede Interessengruppe in irgendeiner Art und Weise bedacht werden soll und dann auch mit ihren Interessen verregelt werden soll. Denn Deutschland ist ja ein Land der Regeln. Wenn wir irgendwas regeln können, dann regeln wir das bis ins Kleinste. Und das führt natürlich irgendwann zu Konflikten, denn wenn ich Interessengruppe A verregele und Interessengruppe C und Interessengruppe B, dann stoßen die zwangsläufig irgendwann aufeinander und dann muss ich deren gemeinsame Kontakte wiederum verregeln, damit das auch alles funktioniert. Und dann gibt es irgendwann so viele Regeln, dass keiner mehr durchblickt. Und mittlerweile haben wir einen Entregelungsbundesminister, der nennt sich Minister für Staatsmodernisierung, Carsten Wildberger. Und der geht jetzt quasi von oben hin, guckt da drauf und sagt, okay, da müssen Regeln weg. Das ist grundsätzlich toll und richtig. Ich glaube, der Ansatz reicht vorn und hinten noch nicht. Wir brauchen eigentlich im ganzen Land einen echten Aufbruch, weil dahinter steht ja eine Mentalität. Wenn man sagt, wir wollen Regeln abbauen, dann muss man sagen, was man will. Und man könnte ja zum Beispiel wollen, dass erstmal überspitzt formuliert alles stattfinden kann. jetzt mal abgesehen von Strafrecht und Ähnlichem. Also jede Tätigkeit ist erstmal erlaubt. Und nur dann, wenn es ein echtes Problem gibt, dann wird etwas verregelt. Aber eben nicht proaktiv erstmal alles regeln wollen. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich.
Ich habe es verstanden.
Aber so eine Mentalität brauchen wir hierzulande. Ja, wir müssen uns eigentlich alle selber mal ein Stück weit von unserer eigenen Regelwut befreien.
Und glauben Sie, das würde helfen, Herr Piwoda?
Sehr. Also wenn man Gesetze auf Praxisanwendung überprüft oder auch einfach, da gibt es ja verschiedene Modelle, auch in neuen Bahn, um mal wieder das Beispiel Baden-Württemberg zu nehmen, war ja im neuen Koalitionsvertrag jetzt auch die Idee mit vertreten, dass wenn ein Gesetz 1 oder 3 Jahre einfach nicht angewendet wurde, dass man es dann nicht mehr in Kraft lässt. Solche Ansätze mal wirklich outside the box zu denken und nicht diese ganzen systemischen Krisen, die entstehen, so abtun, als wir machen eine Reform im Sozialbereich und dann wird das irgendwie wieder sein. Da ist ja immer wieder das Buch, was jetzt viel zitiert wird von Aladdin El-Marfalani mit den Misstrauensgemeinschaften. Ich glaube, das ist vielen auch gerade SPD, CDU und Co. für die Landtagswahl noch nicht bewusst, dass da ja diese Misstrauensgemeinschaften beschrieben werden als, es geht nicht mehr um links oder rechts oder einzelne Punkte aus der Sozialpolitik oder Wirtschaftspolitik, sondern es geht insgesamt darum, vertraue ich dem System noch oder vertraue ich dem System nicht mehr. Es ist ein fundamentaler Unterschied, wie Menschen dann ihre Entscheidung an der Wahlurne treffen. Und wenn man das verstehen will und auch angehen will, vor allem muss man eben große gesamtheitliche Lösungen präsentieren. Also wirklich konkret sagen, wie will man auch Landesbundespolitik zugänglicher machen für die kommunale Ebene oder für den ländlichen Raum. Und deshalb dürfen wir uns nicht mit so einem kleinen Ding abtun.
Am Ende steht doch dahinter, dass Bürger wieder selbstwirksam werden müssen, genau, und das selbst spüren. Mhm. Vielleicht ein positives Beispiel wären die skandinavischen Staaten. Ich bin gerade da in Schweden und Finnland gewesen und die haben sogenannte Resilienzstrategien, wie sie eben die Bürger alle beteiligen, für Krisensituationen auszurüsten. Sei es das jetzt eine russische Bedrohung oder sei es ein Hackerangriff oder ein Stromausfall oder ein großes Feuer oder was auch immer. In solchen Situationen weiß eigentlich jede und jeder, was er oder sie zu tun hat und hat eine konkrete Aufgabe. Und das beseelt die Menschen. Dann wissen sie halt, okay, wenn jetzt was passiert, bin ich derjenige, der sich drum kümmert, dass da vorne jemand informiert wird oder dass auf der Kreuzung jemand steht und den Verkehr regelt. Und das bin ich, nicht irgendein Polizist, der nicht kommt. Das ist eigentlich super. Und sowas stärkt und führt auch Gesellschaften wieder zusammen.
Ich würde gerne noch einmal kurz auf ein anderes Thema schauen. Und zwar ist das die Energiewende. Sie setzen ja bei Ihnen sehr auf die erneuerbaren Energie, auf Windkraft. Das ist ja bei vielen Regionen, ich sag mal, ein kleines Reizthema. Wie schafft man es, so ein Projekt in einer Region voranzubringen, in der viele Menschen wahrscheinlich eher skeptisch sind als aufgeschlossen?
Da habe ich von Anfang an offen kommuniziert, dass, wenn ihr mich wählt, ich werde konsequent meine Dinge umsetzen, die ich im Wahlkampf gesagt habe. Dazu gehören auch die erneuerbaren Energien. Ich habe 3 Säulen für die Legislatur gesagt, auch da wegen Selbstwirksamkeit. Man muss ganz genau auf ein Ziel hinsteuern, wo man die Bürger irgendwie mit auf die Reise nehmen kann. Das sind eben Bürgerbeteiligung, Tourismus, erneuerbare Energien. Das sind die 3 Säulen für unsere Legislatur, die ich immer angekündigt. Und bei den erneuerbaren Energien haben wir es so gemacht, dass ich im Juni 24 gewählt wurde. Und im September 24 hatten wir die erste Bürgerversammlung. Wirklich ganz offen gestellt, wollen wir als Stadt Erneuerbare? Wenn ja, wie? Haben auch das nicht alleine gemacht, sondern die Bürgerstiftung Barnim Uckermark vor Ort zusammengeholt, also auch mehrere Akteure gehabt, die das ausrichten, auch Menschen eingeladen, die bewusst gegen Erneuerbare sprechen werden und denen Redeparts gegeben, sodass das wirklich so neutral wie irgendwie möglich gestaltet werden kann. Und dann sind wir eben übereingekommen, ja, wir wollen uns für Erneuerbare öffnen und für die Windkraft öffnen, haben dann mehrere Veranstaltungen gemacht, wo wollen wir das machen, also in welchen Ortsteil, wie viele Anlagen und so weiter, haben dann den Ortsteil Hohenreinickendorf bei uns gefunden mit 7 Windkraftanlagen, haben den Entwurf gehabt und sind als Stadt auch proaktiv auf Unternehmen zugegangen, also die das dann projektieren können, haben ein sehr cooles Unternehmen bei uns aus der Region auch gefunden und sind dann wieder in die Bürgerversammlung gegangen, haben für jeden Haushalt einzeln durchgerechnet, wie viel Schallemissionen, wie viel Schattenwurf wird pro Haus entstehen, damit man ganz genau weiß, was kommt auf einen zu, und haben all diese Debatten immer ideologiefrei geführt. Also ich habe nie mit Klimapolitik argumentiert, sondern Energiepolitik ist meines Erachtens knallharte Wirtschaftspolitik, weil man konkrete wirtschaftliche Vorteile für das Portemonnaie jedes Bürgers und vor allem auch für den Gemeindehaushalt hat, wo man Straßenprojekte und andere Projekte umsetzen kann, die man nie zu träumen gewagt hätte. Und wenn man diese Perspektive will, kann man sachbezogen darüber diskutieren. Das haben wir über ein Jahr gemacht und letztlich dann im Juli 2025 einstimmig, auch mit AfD, einstimmig den Beschluss in der Stadtverordnetenversammlung geschafft, diese 7 Windkraftanlagen in unserem Ortsteil aufzustellen.
Florian, würdest du sagen, das ist vielleicht auch eine Lehre für die Bundespolitik? Also wenn man weiß, da kommt finanziell vor Ort etwas an, konkret.
Ja, bestimmt. Also wenn Menschen merken, hier in meinem Leben ändert sich etwas zum Positiven, und das in Bezug bringen zu einer politischen Handlung, zu einem Gesetz, einer Vorschrift, was auch immer, dann ist das doch eigentlich erlebte Demokratie. So, hier tut sich was, hier bewegt sich was. Deshalb finde ich das klasse, wie Sie das gerade beschrieben haben, gerade bei dem Streitthema Windräder. Also da gibt es ja auch noch und nöcher Regionen, wo die Dinger wirklich verteufelt werden. Aber wenn man eben als Bürger dann selber was davon hat, So, dann glaube ich, kann das funktionieren. Und dieses selber was davon haben, ist natürlich immer der Knackpunkt. Denn überall dort, wo Menschen den Eindruck haben, nicht ich habe was davon, sondern nur andere, also die Flüchtlinge, ja, die hier massenhaft reinkommen angeblich, dann wird es schwierig. Und dann muss die Politik auch mehr leisten. Dann muss sie erklären, warum, was, an welcher Stelle sinnvoll ist oder auch nicht sinnvoll ist. Und wenn sie an den Punkt kommt, dass etwas nicht sinnvoll ist, dann muss es eben auch gelöst werden. Und an viel zu vielen Stellen in Deutschland sind Missstände viel zu lange ausgesessen worden oder gar schön geredet worden.
Wir haben in unserem Podcast eine Rubrik, die heißt, was wir übersehen. Kurz vor Schluss wollen wir einmal darauf schauen, Herr Piwoda, was übersehen wir, wenn wir über ländliche Räume, über Ostdeutschland, AfD und Demokratie sprechen?
Es mag jetzt ein No-Brainer sein oder ich bin da sehr befangen, aber natürlich die Bürgermeister, um das mal anzuführen. Vielleicht, um es ein bisschen konkreter zu machen, es gibt das Netzwerk Junge Bürgermeister. Da sind parteiübergreifend inzwischen über 100 Bürgermeister aus ganz Deutschland organisiert. Man darf dort Mitglied sein, also es ist ein eingetragener Verein, man darf dort Mitglied sein, wenn man beim Wahltag unter 40 Jahre alt war, was ich zum Glück noch ein paar Jahre bin. Und da ist eben wirklich für mich ein total innovativer Raum entstanden von erstmal ein Safe Space, wo man wirklich mal Dinge fragen kann für Amtskollegen, die nachvollziehen können, in welcher Stresssituation man ist und so, die einfach dann auch Tipps geben können, sehr vertrauenswürdig, wie man damit umgeht, mit Stress oder Hass oder wie auch immer, bis hin zu Jahreskonferenzen, wo man auch inzwischen jetzt Bundesminister da hatte, also dass man auch die kommunale Ebene einfach sieht als Bundesregierung oder auch als Bundespolitik, aber auch Dart-Turniere organisiert. Also wir hatten jetzt ein Darts-Turnier, wo ich sehr stolz bin, dass ich es bis im Viertelfinale geschafft habe, obwohl ich das eigentlich gar nicht kann. Aber genau, und also es ist ein sehr cooler Raum, der da entstanden ist. Und dieses Netzwerk Junge Bürgermeister fasst ja diese ganzen Macher, die es vor Ort gibt, zusammen, die ganz wenig Reichweite bekommen. Aber es gibt diese ganz vielen Macher da draußen, man muss ihnen nur zuhören.
Das ist ein schönes Schlusswort, aber wir haben noch einen kleinen Aufruf, den wir gerne starten möchten. Und zwar haben wir jetzt in der Folge viel über Vertrauen, über Frust, über die AfD gesprochen und warum sich Menschen von etablierten Parteien nicht mehr erreicht fühlen. Deshalb planen wir in einer der kommenden Folgen nicht nur über AfD-Wähler und die AfD zu sprechen, sondern mit AfD-Wählern. Wenn Sie also die AfD wählen, gewählt haben oder darüber nachdenken und bereit sind, mit uns offen über Ihre Gründe zu sprechen, dann melden Sie sich sehr gerne bei uns. Uns geht es darum, zu verstehen, was bewegt Sie, was macht Sie wütend und wo fühlen Sie sich von anderen Parteien nicht mehr vertreten. Was müsste passieren, damit Sie Vertrauen in die demokratische Politik zurückgewinnen? Florian Harms würde dieses Gespräch gerne führen, ehrlich, kritisch, aber respektvoll. Wenn Sie sich das vorstellen können, dann schreiben Sie uns sehr gerne eine WhatsApp-Nachricht. Die Nummer finden Sie in der Folgenbeschreibung. Oder kommentieren Sie diese Folge und wir kontaktieren Sie. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail an podcast@t-online.de. An dieser Stelle sage ich einmal vielen Dank, Luca Piwoda, für den Besuch, der nun aus Berlin direkt wieder nach Graz fährt.
Danke.
Und auch vielen Dank an Florian Harms für dieses Gespräch.
Auch von mir vielen herzlichen Dank, auch für den Besuch. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.